Der Preis ist hoch. Da wurde Jesus vom Geist Gottes in die Wüste geführt, wo er den Versuchungen des Teufels ausgesetzt sein sollte. Nachdem er 40 Tage und Nächte lang gefastet hatte, war er sehr hungrig. Da trat der Versucher an ihn heran und sagte: Wenn du Gottes Sohn bist, dann befiehl doch, dass diese Steine zu Brot werden. Aber Jesus wehrte ab. Es steht in der Heiligen Schrift: Der Mensch lebt nicht allein von Brot, sondern von allem, was Gott ihm zusagt. Da nahm ihn der Teufel mit in die heilige Stadt Jerusalem und stellte ihn auf die höchste Stelle des Tempels. Wenn du Gottes Sohn bist, dann spring hinunter, forderte er Jesus auf. In der Schrift steht doch: Gott wird dir seine Engel schicken, sie werden dich auf Händen tragen, sodass du dich nicht einmal an einen Stein stoßen wirst. Jesus entgegnete ihm: In der Schrift steht aber auch: Du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht herausfordern. Schließlich führte ihn der Teufel auf einen sehr hohen Berg und zeigte ihm alle Reiche der Welt mit ihrer ganzen Pracht. Das alles gebe ich dir, wenn du vor mir niederfällst und mich anbetest, sagte er. Aber Jesus wies ihn ab. Weg mit dir, Satan, denn es heißt in der Schrift: Bete allein den Herrn, deinen Gott, an und diene nur ihm. Da ließ der Teufel von Jesus ab und die Engel Gottes kamen und sorgten.
Wie hoch ist dein Preis? Bist du bestechlich oder nicht? Es heißt, Unbestechlichkeit ist die Fähigkeit, einem verlockenden Angebot zu widerstehen. Dieses Angebot ist meistens materieller Natur, Geld, kann aber auch Macht sein. Soll den zu Bestechenden von seinen eigentlichen Vorhaben abbringen, beziehungsweise im Interesse des Bestechenden handeln lassen und soll in jedem Falle zu einer Abhängigkeit führen. Unbestechlich ist, wer die eigenen moralischen oder ethischen Wertvorstellungen höher einschätzt als jeden persönlichen Vorteil. Tja. Jemand sagte, wenn ein Mensch glaubt, unbestechlich zu sein, ist ihm nur noch nicht genug geboten worden. Wie hoch ist dein Preis? Wenn ich arbeite, verkaufe ich meine Arbeitskraft. Ich arbeite, ich muss mich hoffentlich dabei nicht verbiegen. Ich bekomme Geld und kann davon hoffentlich gut leben. Manchmal treibt man selbst dabei den Preis hoch. Wenn du mich behalten willst, Chef, dann musst du mehr zahlen. Manchmal treibt der Chef den Preis hoch. Wenn du den Job behalten willst, dann musst du das eine oder andere auch noch machen. Oder du musst etwas machen, was du eigentlich nicht willst. All das klappt, solange beides im Rahmen bleibt. Ich kenne jemanden, der hat im Job vieles ertragen, vor allem einen cholerischen Chef, der immer rumschrie und der seine Mitarbeiter vor anderen niedermachte. Aber dieser jemand wollte seinen Job behalten, denn der war ziemlich gut bezahlt. Also, wie hoch ist dein Preis? Was lässt du mit dir machen? Wenn ich verheiratet bin, dann lebe ich mit jemandem zusammen. Wir investieren in unsere gemeinsame Zukunft, wir haben gemeinsame Interessen, wir passen zueinander. Aber manchmal bleibt das nicht so. Einer glaubt, mehr zu investieren. Die Interessen verändern sich und passen nicht mehr wirklich zusammen. Und was ist dann? Wie hoch ist dein Preis? Was lässt du mit dir machen? Und was ist mit meinen Überzeugungen, meinen Werten? Die Demokratie ist ein wichtiger Wert, aber wie viel ist sie mir wert? Umweltschutz ist ein wichtiger Wert, aber was bin ich bereit dafür zu tun oder zu zahlen? Vielleicht bin ich ja viel käuflicher, als ich dachte. Mein Sohn wird in diesem Jahr ungefähr 30 Jahre alt. Er sagte, er habe den Eindruck, dass seine Generation viel stärker auf den eigenen Gewinn und den eigenen Nutzen schaut. Ich zuerst, me first. In diesem Falle könnte der Preis dann relativ niedrig sein, sofern ich etwas davon habe. Werte. Nehmen wir mal an, es geht nicht nur um mein Leben. Nehmen wir mal an, es gehört zu meinen Wertvorstellungen, dass das Leben anderer genauso viel wert ist wie meins. Ich habe da nochmal meinen Sohn als Beispiel. Der war ungefähr 9 Jahre alt, als wir im Bahnhof von Florenz sahen, wie Carabinieri auf eine sehr harte Art und Weise Obdachlose vertreiben wollten. Mein Sohn war ungeheuer empört. Sie können sich das nicht vorstellen. Ungeheuer empört. Und ist auf die Polizisten losgegangen. Ich hatte meine kleine Tochter an der Hand, lief hinterher und war hin und her gerissen, weil Carabinieri wirklich nicht gerade harmlos sind. Nehmen wir also einmal an, das Leben anderer ist genauso viel wert wie meins. Was bedeutet das dann? Würde ich bei 100 Millionen Euro schwach werden? Oder würde ich dein Leben genauso schützen wie mein eigenes? Würde ich eingreifen, wenn dein Leben bedroht ist? Wie hoch dein Preis ist, ist nicht die erste und wichtigste Frage. Die erste Frage ist, welche Werte hast du und was sind sie dir wert? In dem Theaterstück wurde das Leben eines anderen verkauft und genau in diesem Moment hattet ihr euer eigenes Leben verloren. Die Preisfrage ist also, was sind dir deine Werte wert und warum eigentlich? Bist du bereit, deine Seele zu verkaufen, das, was dich ausmacht, dein Innerstes, dich selbst? Um diese Frage ging es, als Jesus in der Wüste war, haben wir eben gehört. Direkt davor wurde Jesus getauft und Gott sagte, dies ist mein geliebter Sohn, über ihn jubelt mein Herz. Und Jesus sagte, ich will alles tun, was mein Vater im Himmel will. Na dann, sagte der Teufel, checken wir doch mal, ob das stimmt. Und ob das auch dann stimmt, wenn nicht alles glatt läuft, wenn das Leben härter wird, der Wind entgegenweht und nicht alles Friede, Freude, Eierkuchen ist. Jesus wird also vom Geist Gottes in die Wüste geführt, wo er den Versuchungen des Teufels ausgesetzt sein soll, so hieß es. Dieser erste Satz klingt schon ziemlich seltsam, oder? Wieso geht Jesus in die Wüste und wieso wird er da vom Geist Gottes hingeführt? 40 Tage und 40 Nächte. Der Geist Gottes will hier offenbar, dass Jesus sich darüber klar wird, wer er ist und was seine Aufgabe sein soll. Es geht hier um Klarheit. Und es geht darum, ob Jesus seiner Aufgabe gewachsen ist. Wird er durchhalten? Wird er auf dem Weg bleiben? Oder gelingt es jemandem, ihn von seiner Aufgabe und seinem Ziel abzubringen? Gibt es eine Versuchung, die größer ist als sein Wille, sein Ziel oder seine Hoffnung? Der Teufel. Wer ist das eigentlich? Der Teufel kommt im Alten Testament kaum vor. Im jüdischen Glauben ist von ihm erst in späterer Zeit die Rede, kurz bevor Jesus auftauchte. Und es kam dann die Vorstellung auf, dass der Teufel ein gefallener Engel sei, der gegen den Willen Gottes rebelliert und die Menschen von Gott abbringen will. Und was bringt die Menschen von Gott ab? Wünsche, Sehnsüchte, Begierden, Bequemlichkeit, Reichtum oder Macht. Manchmal übrigens auch Selbstzweifel. Ich schaffe es nicht, was Gott von mir will. Oder Enttäuschung. Ich habe immer geglaubt, aber Gott hat nicht reagiert. Es könnte natürlich auch sein, dass jemand von außen kommt und versucht, mich zu bestechen. Aber das eigentliche Problem liegt, glaube ich, in mir drin. Bin ich empfänglich für Angebote? Wo also ist der Teufel? In mir oder außerhalb von mir? Und wo steckt die Versuchung? 40 Tage und 40 Nächte. Wenn man sich zurückzieht ins Gebet, in die Einsamkeit und in die Stille, dann passiert zweierlei. Das erste, man erlebt Anfechtungen. Und das zweite, man begegnet Gott. 40 Tage und 40 Nächte, Jesus setzt noch einen drauf, er aß nichts. Oder jedenfalls nicht viel. Er hatte Hunger. Das haben auch andere vor ihm gemacht. Mose zum Beispiel, als er 40 Tage lang auf dem Berg Sinai betete und am Ende die 10 Gebote bekam. Und das haben auch andere nach ihm gemacht, um Gott zu begegnen und um ihn zu erkennen. Um zu erkennen, welche Möglichkeiten und Anfechtungen, welche Gefahren und Gefährdungen in einem selbst stecken. Die längste Zeit, die ich das mal gemacht habe, waren 7 Tage. 7 Tage schweigen, beten, in der Bibel lesen und begreifen, was da eigentlich drin steckt. 7 Tage schweigen. Ich hatte zunächst nicht gedacht, dass ich das schaffe. Ich bin dann aber in ein Gebet gekommen, das wirklich körperliche Auswirkungen hatte. Haben Sie mal die Juden an der Westmauer gesehen, wenn die so beten, so in so einer Bewegung drin sind? Das passiert dann von alleine, ohne dass man es aktiv macht und ohne dass man es stoppen kann. Und dann, während ich betete, wurde ich mit meinem eigenen Versagen konfrontiert. Das kam massiv. Die Verletzung, die ich anderen zugefügt hatte, die Schuld, die ich auf mich geladen hatte und gut verdrängt hatte, die Punkte, an denen ich selbst gefährdet bin, gefährdet durch den Teufel in mir. Und wenn man das alles spürt, wenn das immer mehr wird, dann kommt irgendwann Gott. Aber das ist eine andere Geschichte. Die werden wir im nächsten Moment mal haben. In so einer Schweigewoche hat man einen Mentor. Eine knappe Stunde pro Tag kann man also doch reden mit diesem Mentor. Man kann ihm sagen, was man so erlebt hat. Das ist dann so eine Art Seelsorger. Jesus hatte in der Wüste keinen Seelsorger. Eher im Gegenteil. Es kam der Teufel und stellte ihn auf die Probe. Und der Teufel ist schlau. Seien Sie sich da sicher. Er setzt an der aktuellen Schwachstelle an. Bei Jesus war es der Hunger. Jesus hatte weitgehend gefastet, er hatte Hunger. Wenn du Gottes Sohn bist, dann mach doch mal aus diesen Steinen Brot. Nutze deine Macht, du hast sie doch. Nutz sie aus. Und nebenbei, check mal, ob du wirklich Gottes Sohn bist. Wenn ja, dann wirst du doch ein Wunder hinkriegen, so ein bisschen zaubern. Im Grunde will der Teufel Jesus also dazu bringen, Gott auf die Probe zu stellen. Und Jesus sagt relativ ruhig, er argumentiert geradezu, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von allem, was Gott ihm zusagt. Von allem, was Gott ihm zusagt. Was sagt Gott uns denn zu? Er sagt, ich liebe dich. Und wir sagen, ja, ja, davon würde ich gerne mehr merken. Er sagt, du bist heilig, das sagt er wirklich. Und wir sagen, ich heilig? Dann kennst du mich wohl doch nicht so gut. Er sagt, ich spreche dich heilig. Du bist nicht heilig, weil du so toll bist, sondern weil ich dich liebe. Und er sagt, du kannst dich entscheiden, in welcher Wirklichkeit du leben willst. Es gibt zwei Reiche in dieser Welt, den Himmel und die Hölle. Himmel bedeutet, dass du Gott nahe bist. Hölle ist das, was in keiner Weise dem verspricht, was Gott sich vorstellt. Himmel und Hölle sind Realitäten im Hier und Jetzt. Jesus sagt, kehr um. Werde der Mensch, der du sein kannst und sollst, und vertraue darauf, dass Gott dich liebt. Umkehr. Hebräisch Schuf. Das sagt Gott uns zu. Davon leben wir. Der zweite Test. Der Teufel nimmt Jesus mit auf den höchsten Turm des Tempels und er sagt, spring doch mal runter. Gott hat ja gesagt, seine Engel werden dich auf Händen tragen. Warum springst du nicht? Traust du Gott nicht? Und Jesus antwortet immer noch ganz ruhig, du sollst Gott, deinen Herrn, nicht herausfordern. Der Teufel ist wirklich schlau. Er wollte Jesus auf die Probe stellen und gleichzeitig auch Gott, so als ob er sie gegeneinander ausspielen will. Und Jesus sagt im Grunde, Gott auf die Probe zu stellen, das ist ein Zeichen von mangelndem Vertrauen. Ja, das stimmt, aber wie wächst Vertrauen? Die dritte Probe, die der Teufel Jesus stellt, ist ein ganz anderes Kaliber. Das werden Sie gemerkt haben, als Sie es gehört haben. Er zeigte Jesus alle Reiche der Welt in ihrer ganzen Pracht. Die Weltherrschaft für Jesus. Na, das ist doch was, mein lieber Jesus. Ich weiß, du bist ein echter Leiter. Du hast in dir die Fähigkeit zu herrschen. Und du wirst ein guter Herrscher sein. Und diese Welt braucht einen guten Herrscher. All das will ich dir geben, ganz ohne Kreuzigung. Es gibt nur eine kleine Bedingung. Du musst vor mir niederfallen und mich anbeten. Na, was sagst du? Deal? Jeder Mensch hat seine Schwachstellen, seine Begierden, seine heimlichen Wünsche. Jesus wäre ein wirklich guter Herrscher gewesen, da bin ich mir sicher. Vermutlich der größte Leiter der Welt. In den Evangelien, in denen Jesus beschrieben wird, steckt so viel Leitungswissen, wenn man es mal von dieser Warte aus liest. Ken Blanchard, ein Unternehmensberater aus den USA, der unter anderem Disney und IBM beraten hat, der hat dazu ein Buch geschrieben, das kann man heute noch kaufen, auch auf Deutsch, das Jesus-Prinzip, Führen mit biblischer Weisheit. Damit hat er Disney beraten. Weltherrschaft. Jesus hätte das gekonnt. Er hätte sich nur von Gott abwenden müssen, ganz bewusst, und den Teufel anbeten. Wer war der Teufel nochmal und wo? Jesus hätte sich nur den eigenen Begierden, Sehnsüchten und Wünschen unterstellen müssen. Er hätte sich einfach selbst an Gottes Stelle setzen müssen. Ich bin der Größte. Ich brauche Gott nicht. Das und nur das nennt die Bibel Kauchesis, zu Deutsch Sünde. Sünde ist, sich selbst zu Gott zu machen und den wahren Gott zu vergessen. Die einzige Sünde, die es gibt in dieser Welt. An diesem Punkt hat der Teufel Jesus am Haken. Jetzt kann Jesus nicht mehr ruhig und besonnen antworten. Jetzt schreit er. Jetzt verjagt er den Teufel. Weg mit dir, Satan! Denn in der Schrift steht, du sollst Gott alleine anbeten und ihm dienen. Das ist die Entscheidung, die du treffen musst. Und du wirst sie nur dann ganz bewusst treffen können, wenn du dich dem Teufel stellst, diesen Begierden, Wünschen und was alles so in dir steckt. All diese Dinge, die dich besiegen könnten. 40 Tage in der Wüste. Jesus hat wirklich lange gebraucht, um seinem Teufel zu begegnen. Wer wie ich etwas weniger sicher im Glauben ist, dem begegnet er schon nach 7 Tagen. Wenn man diese Begegnung nicht bewusst sucht, dann ist es wahrscheinlich, dass der Teufel einen dann erwischt, wenn man ihn gerade so gar nicht gebrauchen kann, auf dem falschen Fuß. Und dann reagiert man spontan. Es ist eine Entscheidung, die jeder von uns treffen kann. Gott sagt, du kannst dich entscheiden, in welcher Wirklichkeit du leben willst. Es gibt zwei Reiche in dieser Welt, den Himmel und die Hölle. Himmel bedeutet, dass du Gott nahe bist. Und Hölle ist das, was in keiner Weise dem entspricht, was Gott sich vorstellt. Ich glaube, es gibt tatsächlich so etwas wie die dunkle Seite der Macht. Man kann ihr erliegen. Weltherrschaft, wäre das nicht was? Es gab die Nazis. Es gibt weltweit Unterdrücker, es gibt Putin, es gibt die, die Menschenrechte mit Füßen treten, damit es ihnen selbst besser geht. Wir können uns entscheiden. Ich nehme mal an, dass die Nazis nicht unglücklich waren, solange sie regiert haben. Und Putin glaubt ganz bestimmt auch nicht, in seinem Palast auf der falschen Seite zu stehen. Himmel und Hölle sind Realitäten im Hier und Jetzt. Und deshalb sagt Jesus, kehr um. Werde der Mensch, der du sein kannst und sollst, und vertraue darauf, dass Gott dich liebt. Das ist eine Entscheidung. Ich glaube, dass es Werte gibt, die größer sind als ich und mein Eigeninteresse. Ich glaube, dass es Werte gibt, die wir nicht aufgeben dürfen, weil unser Leben sonst nämlich wertlos wird. Und ich frage mich, wofür brenne ich? Gibt es etwas, für das ich mein Leben geben würde? So wie die Geschwister Scholz in der Nazi-Diktatur, oder? Wie diese italienischen Priester, die im ersten Corona-Hotspot bei den Menschen blieben, Seelsorger waren, sie begleiteten und dann mit ihnen an dieser Krankheit gestorben sind. Und wie viele andere, die Verantwortung fühlten und sicher waren, dass sie ein Teil von etwas Größerem sind, das größer ist als sie selbst. Darüber lohnt es sich mal nachzudenken, finde ich. Was ist also die Botschaft dieser Predigt? Halte deine Seele heil, verkaufe sie nicht. Erkenne deine Schwachstellen, deine Ängste und Begierden und kümmere dich um deine Werte. Pflege sie, denn damit stärkst du sie. Diskutier darüber mit Freunden, Bekannten. Wehre Feinde ab. Und vor allem, lebe bewusst in einer Verbindung mit Gott. Versuche es. Dann lebst du im Himmel und zwar schon jetzt. Und dann spürst du, dass du ein Teil von etwas viel Größerem bist. Amen.